Ich war so schlecht drauf, ich war so negativ, ich war so defätistisch, es war so wirklich schlimm. Und danach dachte ich, wie kann man nur so schlecht sein? Und das war eine Runde, wo ich richtig den Bösen gespielt habe. Und jetzt möchte ich mal den Guten spielen. Ich will auch mal der Gute sein und der Positive. Und ich sage, KI wird unser Leben verändert, wird alles besser machen, wird uns die Arbeit wegnehmen. Nee, abnehmen, wie damals, als der Computer kam, dieses papierlose Büro, weißt du noch, wo wir kein Papier mehr ausgedruckt haben, wo die Maschinen haben uns die Arbeit abgenommen. Es war eine herrliche Zeit.
Und so. Aber ich muss sagen, es war dann nicht alles gut trotzdem. Ne? Ja. Ich bin, wie gesagt, ich bin immer ein bisschen der Skeptiker. Ich merke schon, ich finde es gut, dass du heute sehr hoffnungsvoll bist. Wir haben jetzt ein volles Studio. Wir können ja schon mal sagen, wir haben jetzt zu Gast noch, sprechen Sie nicht, wir sagen aber gleich erstmal ganz brav Hallo, und zwar zu Katlin Kröger und Elena Vogel, beide von der Thüringer Allgemeinen, und zu Jochen Fasko, Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt. Hallo erstmal.
Hallo.
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 Und wir beziehen uns ja darauf, Carsten, das war jetzt so 6-7 Wochen her, da hatten wir unseren Radiogeburtstag gefeiert am Kulturquartier Schauspielhaus, da ziehen wir ja in 2-3 Jahren hin, und da waren wir zu viert, heute sind wir ja zu fünft, also Jochen Fasko war schon mit dabei, Elena Vogel, und wir haben uns irgendwie die Köpfe heiß geredet. Ne? Es ging um Regeln, wie schwierig das ist in diesen Zeiten, was ist PR, was ist Journalismus, was ist staatliche Informationspflicht. Ne? Da, ich weiß nicht, wie du es in Erinnerung hast, das war kalt und das war irgendwie ziemlich fetzig.
Ja, Elena Vogel war ziemlich frech, das finde ich gut. Wir haben viel geredet und dann plötzlich war die Zeit vorbei. Und dann dachte ich, wir müssen noch weiterreden, wir haben noch gar nicht KI besprochen und überhaupt die Zukunft. Und was war da eigentlich los?
Und deswegen hören wir noch mal rein, was bisher geschah.
Der Trend geht hin ganz eindeutig zum Online-Journalismus, und da müssen wir besser werden. Da müssen wir schauen, wie können wir die Leute gut ansprechen? Wie bekommen wir das hin, dass die das auch interessiert?
Ich glaube, persönlich bin ich ein bisschen overloaded im Medienbereich. Ich höre ganz viele Podcasts, wo ich wirklich mich total auch wohlfühle, weil da meine Dinge, die mich interessieren, drin sind.
Das ist ein Phänomen, was nicht Sie alleine haben tatsächlich. Wir merken, dass viele Menschen nachrichtenmüde werden.
Also ich noch ein Wort.
Herr Fasko,
noch
jetzt machen Sie mich nicht alle hier.
Nein.
Wir wollten jetzt gerade so
persönlich. Aber das ist mal, das erlaube ich mir. Ich will ein Wort einbringen, das wir noch nicht so oft benutzt haben. KI. Da glaube ich wirklich, wird es darauf ankommen, werden ja jetzt auch Geräte in der Lage sein, zumindest Dinge zu schreiben, aber dann braucht es immer noch einen Menschen.
Endet doch positiv.
Ich will ein anderes Bild nochmal benutzen.
Ganz kurz, ich widerspreche, KI wird unseren Journalismus nicht ersetzen. Also KI kann auf gar keinen Fall. Vielleicht eine kurze Hilfestellung, aber ich meine, bis ich da der KI gesagt habe, bitte formuliere mal diesen Text um, kann ich diesen Text auch kurz umformulieren, ne?
Ja, soweit. Eine hitzige Debatte war das damals bei den Radiotagen, damals vor 6 Wochen. Und das sind im Grunde alle wieder mit da. Katlin Kröger ist jetzt aber dazugekommen zu der Runde hier. Und wir haben schon gemerkt, das hört so auf bei dem Thema, Carsten, du kannst dich noch verbessern. So künstliche Intelligenz und Journalismus, wie hängt das zusammen? Kann das bestenfalls Journalismus ersetzen? Das war eine Stoßrichtung. Die andere war, nee, halt, stopp. Also das war Elena Vogel, wenn ich das auch recht in Erinnerung habe, die gesagt hat, vielleicht bestenfalls ergänzen. Das kannst du ja hier nochmal an dieser Stelle bestätigen.
Ja, ne? Auf dem Standpunkt bin ich heute immer noch. Also ich glaube immer noch nicht, dass auch in 10 Jahren irgendwie eine KI rausgehen kann und mit Menschen reden kann und die Einordnung vornehmen kann, wie wir sie jetzt machen. Herr Fasko, aber Sie schauen mich schon wieder so an, als würden Sie dagegen halten wollen.
Wenn ich was sagen darf, ich muss eh sagen, ersetzen ist natürlich eine Riesennummer, und es gibt, das habe ich auch so gemeint letztens, das wird nicht so sein, dass der Mensch irgendwann nicht mehr am Schluss über was drüber schauen muss. Sonst ist es wahrscheinlich halt irgendeine Maschinennummer, die da in die Welt geblökt wird. Aber das gibt es auch schon. Aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, dass KI unglaublich auch den Bereich von Journalismus verändern und ergänzen und vielleicht sogar effizienter machen wird. Und dass wir am Ende, wir sind ja hier in einem Bürgerradio, Frau Vogel hatte letztens gesagt, ja, ich schreibe das relativ schnell. Und das ist auch toll, wenn man das kann. Manchmal denke ich auch, dass ich es ein bisschen kann, dass man relativ schnell was runterschreiben kann. Und das klingt auch ganz gut am Ende. Aber es gibt viele Menschen, die das nicht können. Und ich mir vorstelle, dass Menschen auch sich ausdrücken wollen und dafür Hilfe kriegen. Menschen vielleicht sogar mit Migrationshintergrund oder mit einem einfachen Bildungshintergrund. Und dann kann ein System ihnen irgendwie helfen, und sie schauen nochmal drüber. Und man kann vielleicht, oder in einem Verein, wo man einfach sich freut, dass man zumindest schon mal einen Text hat und nochmal verändern kann. Das sind so Sachen, unabhängig von dem richtigen Journalismus, wo ich glaube, wo KI einfach toll ist.
Da sind wir ja wieder bei dem, was Carsten eben auch schon gesagt hat, das Werkzeug. Und wir nehmen jetzt mal, es passt ganz gut, das müssen wir beschreiben. Also die drei Gäste sitzen uns gegenüber, Carsten und mir. Und in der Mitte passt jetzt ganz gut. Ist jetzt die Frage, welche Meinung sie hat, sitzt genau Katlin Kröger, also zwischen Elena Vogel und Jochen Fasko. Wie siehst du das, Katlin? Also mit Benutzen KI, wann tust du es und wie wird das sich entwickeln?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube auch, wie Elena, dass die KI den Journalismus oder den Journalisten nicht ersetzen wird, das auf keinen Fall, den wird es weiterhin brauchen, aber ich sehe auch, dass da eine große Einflusskraft dahinter steckt, sie sich als Hilfestellung zu holen. Ich persönlich habe mich auch lange gewehrt, bis ich es mal ausprobiert habe, weil ich irgendwann im Informatikunterricht mal gesagt bekommen habe, jede Maschine ist nur so schlau wie der Mensch, der sie programmiert hat. Das heißt, auch die KI ist nicht fehlerfrei und wir merken es ja in verschiedenen Sachen, dass sie sich aus Informationen zehrt, die 2 Jahre alt sind. Also der KI sind auch Grenzen gesetzt. Die kann Texte umformulieren, die wird aber nicht den Termin vor Ort mir ersetzen, wo eine Person ist, die ich konkret zu diesem Zeitpunkt dort treffen kann, die eine individuelle Meinung hat. Also ich glaube, dass wir sehr viel die KI integrieren sollten als Hilfestellung. Und wie Herr Fasko auch schon sagte, dass sie in anderen Branchen, die vielleicht die Medien streifen, sehr nützlich sein kann, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, aber nicht was kritischen Journalismus angeht. Hm.
Fühlst du dich bedroht von der KI? Weil sind ja die Szenarien, Programmierer werden aussterben, Fotografen wird es nicht mehr geben, Grafiker, alle, die werden alle wegrasiert. Hast du da eine Angst oder eine Bedrohung?
Also von der KI selbst fühle ich mich nicht bedroht, wenn dann über die Berichterstattung über die KI, weil genau die eigentlich das ist, was den Leuten eintrichtert, was sie alles ersetzen können und sollte und wollte und wen es am Ende eigentlich angeblich nicht mehr bräuchte. Und ich glaube, das ist halt ein Schritt zu kurz berichtet, was eigentlich die KI im Moment leisten kann und wo es hingehen kann.
Sag einfach mal, was ist eigentlich KI? Wir fragen ja immer den Medienexperten, Herr Fasko, da reden wir über was, wo gar nicht klar ist, worüber wir eigentlich reden oder was bedeutet das KI?
Na gut, da gibt es maschinelles Lernen, da gibt es diese Wahrscheinlichkeitsvervollständigung von Seiten. Also ich frage irgendwie, keine Ahnung, die KI was und die versucht mit so Tokens, nennt man das, so kleine Wortschnipsel in eine Verhältnismäßigkeit zu setzen. Was könnte das Nächste sein, was normal ist? Und wie, wenn ich jetzt reinrufen würde, alle meine Händchen schwimmen auf dem und da würden die alle 5 jetzt rufen, See. Und genau das macht quasi die KI. Und es ist aber unglaublich, weil mittlerweile übrigens nicht nur 2 Jahre alte Geschichten, das sind die Gratis-Versionen. Und ich habe ein paar KIs am Laufen, wo ich einfach mir diese Welt auch versuchen will zu verstehen und das Abo bezahle. Das ist schon irre, wie mit einem solchen Large Language Model, also einem Wahrscheinlichkeitsmodell, man muss immer sehr genau nochmal aufpassen, man muss genau nochmal gucken, aber was da kommt. Und so gesehen, ich benutze das unglaublich oft, wenn ich zum Beispiel mir Themen aufbereiten will, wenn ich Pro- und Kontra-Argumente haben will, natürlich auch für das Zusammenfassen von großen Artikeln. Und ich lese sehr, sehr oft die Artikel dann erst recht nochmal und kann dann sagen, ja, die Zusammenfassung war gut. Oder was ich jetzt seit neuestem sehr intensiv nutze, habe ich auch gerade ein Abo abgeschlossen, weil es wirklich mich auch interessiert, wie das Gutes ist, das Transkribieren von YouTube-Videos, von Podcasts und dann übrigens auch nochmal zusammenfassen und dann genau gucken, welche Seite oder welche 10 Minuten mich da richtig interessieren. Das sind Sachen, muss ich sagen, die mir unglaublich helfen. Bin ein bisschen overloaded vielleicht bei den ganzen Themen, aber ich muss sagen, ich versuche dran zu bleiben und gebe aber zu, letzter Satz, dass diese Killer-Applikation, das Allertollste, wie beim Handy früher die SMS oder so, oder jetzt WhatsApp vielleicht, aber wo man sagt, das ist klasse, deswegen muss ich KI haben, die ist noch nicht so ganz erfunden und die versuchen da wie wild, das auch entsprechend gerade herauszufinden.
Deswegen führen wir ja auch dieses Gespräch, was ja ganz interessant ist. Wir sind jetzt nur so im Zwischenstadium. Also wenn wir irgendwann mal so 2050 aufs Jahr 2024 zurückblicken, dann werden wir wahrscheinlich schmunzeln, ähnlich wie wir jetzt schmunzeln über das Internet 1996, wo ja auch ganz viele Prognosen aufgestellt wurden. Herr Fasko hat ja eben schon ein bisschen aufgezählt, wo KI im Grunde schon so ein bisschen in ihren Alltag so Einzug gehalten hat. Ich würde gerne mal von den anderen beiden wissen, wann ihr zuletzt so KI genutzt habt und wo es vielleicht auch, wo ihr merkt, das wird immer selbstverständlicher. Gibt es da Beispiele oder?
Also ich glaube, wir lernen zurzeit den Umgang mit KI Step by Step ein bisschen immer mehr. Wir haben so Hilfestellungen, was zum Beispiel Überschriften angeht. Also wenn uns keine knackige Überschrift einfällt, wo man sagt, oh, das will der Leser jetzt unbedingt wissen, ist manchmal auch schwierig, wenn man über irgendwie, weiß ich nicht, Hühnerausstellung oder sowas schreibt. Und dann fragt man die KI, hey, gib mir doch mal eine knackige Überschrift. Und das funktioniert so lala, um ehrlich zu sein. Also manchmal ist es ganz gut, manchmal ist es ein bisschen schwieriger, aber das ist gerade so der Einsatzbereich, wo ich zumindest die KI nutze. Wie ist bei dir?
Ja, bei mir ist das ähnlich auch bei den Überschriften. Da gibt es ja auch die Tools, die uns da zur Verfügung stehen. Ansonsten, ja, ich habe halt im Lokalen vielleicht auch weniger die Themen, wo sich es anbietet, aber ich wollte mal überregional was wissen und habe dann die KI gefragt, aber man muss ja auch lernen, wie man die KI fragen muss, damit sie ein gutes Ergebnis ausspielt. Und da sehe ich dann auch wieder Probleme mit, was ist die kostenlose Version, was ist die Bezahlversion und welchen Menschengruppen steht was zur Verfügung, also welche Qualität bekommt dann welcher Bürger. Und habe mir halt ausspielen lassen, bitte nenne mir 10 Orte in Thüringen, die eine Erfurter Straße haben, weil ich dann wissen wollte, wie sieht's denn in der Erfurter Straße dort und dort aus. Und das hat's dann hingekriegt, dafür nutze ich das. Privat muss ich sagen, nutze ich es gar nicht. Da habe ich aber tatsächlich Freunde, die statt Google immer jetzt ChatGPT fragen, wenn sie Öffnungszeiten
oder
wissen.
Perplexity AI ist ja dann noch besser, weil dann die Quellen, das finde ich auch eine gute Weiterentwicklung. Bing, Perplexity AI sagt dann, wo es das Ding her hat. Ein großes Problem scheint mir, das sind diese Halluzinationen, dass sie dann, dass dann der Bot Mist schreibt, aber wenn ich die Quellen weiß.
Genau so ist es. Also ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, benutze ich Google fast nicht mehr. Weil ich über Perplexity AI, da gibt es so ein Abo oder Nicht-Abo, aber wo ich sehr, sehr zufrieden bin und ich kriege sehr einfach auch die ganzen Zitate und kann das auch überprüfen.
Also für journalistische Recherche wahrscheinlich gar nicht so schlecht, oder?
Genau. Und das Tolle ist, es ist ja so, dass wir oft Fragen haben in die Welt hinein oder die uns beschäftigen und wir kriegen bei Google Links. Und dann kann es sein, da muss man erstmal ein bisschen runterscrollen, weil oben sind sie dann irgendwie bezahlt und Werbung und so. Muss man ja auch alles können und verstehen. Mhm. Und dann geht man in diese Links rein und dann guckt man tiefer und dann weiß man aber nicht, und muss man auch dann ermitteln, was sind das für Leute, die das geschrieben haben, wie vertraue ich das denen? Und ich gebe zu, das ist jetzt quasi wirklich wie ein fertiges Menü. Bei Perplexity, will jetzt keine Werbung machen, ist man echt perplex. Ja. Da ist es oft so, man kriegt einen super Text, man kriegt manchmal ein bisschen langsam nervig, weil er oft von dem Duktus ähnlich ist. Aber man kriegt eine Antwort, man kriegt auf eine Frage eine Antwort und kann natürlich dann danach noch recherchieren, ob diese Dinge auch stimmen. Und das muss man auch machen, aber es ist schon ein tolles Teil, mit dem ich, muss ich ehrlich sagen, Google gar nicht mehr vermisse.
Ganz interessant, ich lese ja zwischen den Zeilen raus und da sind wir ganz kurz bei den 90ern. Damals hieß es immer so, es gibt sowas wie eine Zweiklassengesellschaft, was analog und digital angeht. Da haben wir gesagt, es gibt dann den Abgehängten, das war immer so der Begriff. Das wären die heute 90-Jährigen, die überhaupt nichts mit Internet zu tun hatten. Und ich merke jetzt aber gerade, dass vielleicht, das ist auch schon die Frage, vielleicht auch bei KI und den ganzen Tools vielleicht auch die Gefahr besteht, weil ich merke so, ich bin jetzt vielleicht hier unter den 5 fast der Abgehängte. Ich habe jetzt gerade das erste Mal davon gehört. Ich bin auch, also von Perplexity, also bin ich jetzt nicht so fit. Seht ihr da diese Gefahr, was Wissen angeht, dass wir da auch eine Zweiklassengesellschaft bekommen werden, weil die einen können es bedienen und die anderen eben nicht.
Kathleen hat es ja schon mal angesprochen, ne? Wer hat den Zugang, wer kann es sich leisten, oder?
Das ist ja auch, genau. So, das ist ja auch eine finanzielle Frage, genau.
Ja, also solange es die kostenlose Bereiche, das wird dann wahrscheinlich so eine Grundabdeckung sein an bestimmten Dingen, aber wenn es dann natürlich tiefer geht in die Programme, die was kosten und die mehr Informationen oder sicherere Informationen bieten, da denke ich schon, dass es dann ein Problem sein kann, wenn es so, wenn die Entwicklung so ist, dass bestimmte Dinge was kosten und es ist logisch, dass bestimmte Dinge, Serviceleistungen was kosten müssen.
Elena, wir haben beim letzten Mal auch über Medienkompetenz gesprochen, von uns selbst, von uns Journalistinnen und Journalisten, aber auch so von Jugendlichen. Bleibt ein Thema, oder? Dass wir lernen, mit diesem Werkzeug, mit diesem Ding umzugehen, zu lernen, wie es funktioniert. Sind wir alles Lernende?
Ich auf jeden Fall. Also ich schaue auch ganz fasziniert Herrn Fasko an, der sich damit anscheinend wirklich intensiv auseinandergesetzt hat. Ich habe das in der Tiefe noch nicht gemacht.
Also ich kann nur sagen, weil ich bin so ein Typ, der gerne, der ungern Zeit verschwendet. Und ich versuche wirklich, mich zu optimieren, ohne es zu übertreiben. Und habe natürlich auch ein bisschen Spaß, Herr Rose und Herr Gewissenes, an diesen technischen Dingen. Und am Ende will ich aber auch nicht so eine Überhype-Nummer machen, wo ich dann am Schluss nur noch fasziniert für irgendwelchen neuen Entwicklungen stehe, sondern ich versuche das wirklich auch für mich herauszufinden. Und ich habe, und das sagen nicht wenige, ich habe letztens mit einem Bildmanager, haben wir darüber lange geredet, der sagt auch, er versteht...
Die Bildzeitung?
Von der Bildzeitung, ja genau. Ja. Der ist für dieses Thema KI bei Springer zuständig. Und er sagt, für ihn ist das Thema KI wie Elektrizität erfinden. Also es hat eine wirklich so eine große Dimension, dass es, finde ich persönlich, für nahezu jeden, der natürlich keine muss das, aber eine Art Verpflichtung ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich finde, dass die Frage ist absolut berechtigt. Es ist eine Zweiklassengesellschaft zurzeit. Die zahlen übrigens diese Big Five oder diese riesigen großen Unternehmen zahlen fast über eine Viertelbillion im letzten Jahr in KI investiert. Das sind also, die müssen das ja irgendwann wieder zurückkriegen. Und da 20 Euro für ChatGPT, für die oder 20 Dollar ist, sagen viele, bei weitem nicht ausreichend von den Kosten, die die ganzen Server für die Leute kosten. Das heißt, es ist eine Wette auf die Zukunft. Aber wir müssen natürlich dafür sorgen, dass Kinder hoffentlich nicht am Ende irgendwie in einer Zweiklassengesellschaft aufwachsen, bildungsmäßig, dass sie die Dinge ausprobieren können. Und wir müssen uns auch klar machen, vielleicht sind wir irgendwann mal, das ist auch richtig, finde ich, dass wir nicht unsere Daten verkaufen, sondern dafür bezahlen, vielleicht werden wir mal irgendwann eben in unserem Medienbudget die Funke-Gruppe, die TA oder DRZ und andere Sachen, aber genauso natürlich über Werbung finanzieren wir ja auch die privaten Sender, aber werden wir auch solche Dinge vielleicht bezahlen? Und dann können wir schauen, ob wir damit umgehen oder nicht. Ich persönlich bin der Meinung, wir werden das nicht mehr loswerden. Es wird uns auch wahrscheinlich die Welt ein gut Stück verändern.
Für mich ist das so eine große graue Masse, von der Sie hier reden. Also dann werden wir das irgendwann bezahlen und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Und ich frage mich immer so, was denn? Also was... Mit was denn? Was sagen wir denn?
Ich kann darauf antworten. Also Google benutzen wir ja alle. Ich glaube, hier alle nicken, denke ich mir. Google ist normal geworden innerhalb von nicht ganz 20 Jahren oder 20 Jahren plus. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren Assistenten haben werden, die uns einfach Dinge erzählen. Ich meine, die uns vielleicht bei Fragen, Kleidung, keine Ahnung, oder wo die sind, die Erfurter Straße, oder wir machen einen Ausflug, die uns in allen Themen wirklich nicht wie bei Google eine Linksammlung geben, sondern Hinweise geben und Tipps geben. Das kann auch ein bisschen spooky sein, aber ich bin ganz sicher, dass wir diese Assistenten dann in den nächsten 10 Jahren ganz normal nutzen werden.
Also Siri quasi.
Ja, Siri Plus, würde ich sogar sagen. Und ich meine, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin gestern eine längere Strecke Auto gefahren, hatte meine Mutter besucht und es gibt jetzt bei ChatGPT, das ist gerade, glaube ich, gelesen, irgendwo diese neuen Stimmen, die wirklich... die so sind wie wir, das ist wirklich unglaublich. Und sie können mit denen ganz normal diskutieren, sie unterbrechen. Und ich habe mit dem, wir haben eine gute halbe Stunde mit diesem Gerät diskutiert.
Kurzen Einwurf, Herr Fasko, wussten Sie, dass ChatGPT besser antwortet, wenn Sie nett zu ihm sind?
Das stimmt übrigens auch nur halb. Ich habe gehört und habe es auch schon gemacht. Man kann, es gibt eine Geschichte, dass jemand gesagt hat, wenn man böse ist, richtig böse, wenn man sogar richtig aggressiv ist, dann werden sie noch besser. Aber sowas mache ich nicht. Ich glaube, am Ende werden wir also Assistenten
haben. Dabei
sind
Sie so freudig, experimentierfreudig. Ich würde es Ihnen nahelegen.
Ich habe es schon mal gemacht.
Ja, das ist doch.
Aber wie gesagt, ChatGPT benutze ich auch nicht mehr so sehr oft, weil ich denke halt, dass neue Dinge auszuprobieren Spaß macht.
Ich kann auch noch ein bisschen Futter reingehen und es passt genau zu der Diskussion, weil der Deutsche Journalistenverband genau jetzt vor wenigen Monaten im Mai 2024 auch ein Statement veröffentlicht hat und ich zitiere mal die 10 Zeilen zum Einsatz künstlicher Intelligenz. Der Einsatz künstlicher Intelligenz im Bereich des Journalismus hat das Potenzial, sich auf die Meinungs- und Willensbildung und damit auf Staat und Gesellschaft auszuwirken. Er wird zudem tiefgreifende Folgen für die Arbeit von JournalistInnen haben. Aus diesem Grund bedarf der Einsatz künstlicher Intelligenz im Journalismus unbedingt Leitplanken, damit er die freiheitliche Demokratie sowie den journalistischen Berufsstand nicht gefährdet. So wie Menschen im Straßenverkehr vor selbstfahrenden Autos geschützt werden müssen, muss auch im Bereich des Journalismus der unkontrollierte Einsatz künstlicher Intelligenz verhindert werden. KI-Anwendungen agieren fernab von Ethik und einem Wertesystem und sind daher nicht in der Lage, die Wächterfunktion, die JournalistInnen seit jeher zukommt, zu übernehmen. Volle Zitat Ende.
Ja, das ist, was Katlin Krüger sagt. Wenn Katlin Krüger rausgeht und sich die Archigraphie anschaut und alles macht und mit den Leuten in Kontakt und sucht, was ist da? Also diese Gespräche, das Unmittelbare, das Gefühlte, der Style, der Spirit, das wird bleiben? Nehme ich an, oder?
Ja. Ich hoffe.
Ja.
Ja. Ich kann auch ein kleines Beispiel nehmen, um einfach deutlich zu machen, was da wahrscheinlich jetzt erst mit unserer Gesellschaft gerade passiert. Ich war gerade letztens in Urlaub in der Nähe von in Kroatien und ich kann diese Sprache nicht, aber ich habe ganz, ganz oft über ChatGPT da übrigens ein Foto gemacht von einer Tafel oder von einem Gebäude und gesagt, erzähl mir was über dieses Ding oder übersetze mir das. Und das sind Sachen, die ich war dann ganz baff, was man da und wie man dann weiter auch dann sich recherchieren kann. Und ich glaube, das, was wir jetzt, wo wir gerade sind, der Hucke hat es gesagt, wir sind in so einer Zwischenwelt, es werden sich Dinge entwickeln, wir werden wahrscheinlich auch mehr Geld bezahlen müssen, aber es werden sich ganz viele neue Sachen aufmachen, aber was es immer brauchen muss in der Demokratie ist Einordnen von Themen, Journalismus, auch am Ende Regeln für Journalismus und vielleicht auch Kennzeichnung. Wir sind als Landesmedienanstalten gerade intensiv dabei, über diese Fragen unseren Kopf zu machen, neben der Medienkompetenz und Medienbildung. Braucht es Regulierung? Gibt es ja diesen AI Act? Gibt es jetzt Untersetzungen des AI Acts? Und wenn ja, welche? Und wie können wir als Landesmedienanstalten da auch entsprechend mit unterstützen. Das sind, glaube ich, viele, viele Dinge am Laufen. Und unsere Kollegin im Saarland ist da zuständig, macht sehr, sehr viele Workshops, wo auch dieser Springer-Experte da war. Und wir versuchen gerade, diese Dinge zu verstehen. Und viel verstehen heißt aber auch viel, viel, viel ausprobieren.
Wir machen mal gleich den Nebenschlenker. Bleiben wir ganz kurz, dann gehen wir zum Journalismus zurück. Das würde mich mal interessieren, was Sie sagen, Kollegin im Saarland. Wie läuft denn das? Also Sie müssen ja selber erstmal Expertise einholen. Und Europa ist immer ganz wichtig. Also wie läuft das ab, ehe dann ein Gesetz fertig gegossen ist, dass man dann auf eine Entwicklung reagieren kann, die jetzt stattfindet?
Also in Europa hat man den AI Act schon seit 3-4 Jahren entwickelt, hat dann am Schluss jetzt nochmal diese LLMs, diese ChatGPT-Welten mit eingebaut. Da hat übrigens Deutschland versucht, ganz massiv Einfluss zu nehmen. Und Frankreich, weil es gibt in Deutschland dieses diesen LF Alpha, das ist so eine KI in Heidelberg, und es gibt in Paris Mistral, die sehr eng jetzt mit Microsoft arbeiten. Und dann hat Frankreich in Deutschland versucht, massiv, dass die nicht so stark reguliert werden. Aber das ist nicht ganz so funktioniert, zum Glück. Übrigens ist LF Alpha mittlerweile schon fast wieder out. Man hat also gesehen, wie schnell so eine Welt nach oben, nach unten gehen kann. Und jetzt entstehen quasi aufbauend auf diesen AI-Act, der bestimmte Dinge wie Gesichtsscannen und so weiter verbietet, entstehen Unterregelungen im weitesten Sinne, auch in den Ländern. Die haben da Möglichkeiten. Aber wir müssen natürlich auch, so verstehe ich Landesmedienanstalten, wir sind ja Regulierungseinrichtung, Lizenzgeber, Aufsicht, aber wir geben natürlich auch Hinweise und Anregungen an die Gesetzgeber. Und wir versuchen, diese Sachen zu verstehen. Und deswegen machen wir intensiv nicht bloß Gutachten zum Jugendschutz und KI und Medienkompetenz und KI. Wir versuchen wirklich Lösungen zu finden. Was kann man machen? Ich weiß nicht, ob wir am Ende mit Transparenz, also Kennzeichnung, das ist so ein Thema, wirklich weiterkommen, weil wir würden ja auch nie, ich glaube, Frau Gröger oder auch Frau, würden nie reinschreiben, wir würden jetzt irgendwie, wir haben mit Google gesucht für unseren Artikel.
Aber die Quellen legen Sie offen.
Machen Sie das? Also wenn Sie gegoogelt haben, schreiben Sie doch nicht einen Artikel. Ich habe übrigens gegoogelt und habe 7 Sachen gefunden.
Nee, Pascal, wollte ich gerade sagen. Was ich sagen wollte, ist, was wir reinschreiben würden, wenn, könnte ich mir vorstellen, soweit sind wir noch nicht, wenn wir jetzt irgendwie eine Meldung mit KI geschrieben haben. Das würden wir dann schon reinschreiben.
Das ist auch richtig.
Genau.
Aber ich will nur sagen, eine Google-Suche und ist heutzutage kein Transparenzgebot und ist auch richtig so, weil das ist einfach, oder ein Gespräch mit Herrn Hucke würde ich auch nicht irgendwo reinschreiben, habe mit Herrn Hucke geredet über das Thema Bürgermedien, sondern es ist so, dass wir bei der KI, wenn wir sie verwenden und dann verändern diesen Text, dann kann man sagen, ja, auf der Grundlage von KI entwickelt, aber ich muss ehrlich sagen, das wird, glaube ich, wird sich abstoßen, das wird sich irgendwie aus den Kleidern geben. Ich glaube nicht, dass diese Transparenzverpflichtung in so kommt.
Und wann dann doch? Also ich meine, wann muss dann doch festgehalten werden, naja?
Wenn es rein ist. Ich glaube, das hat auch Springer gesagt, die machen sehr viel im Bereich Polizeimeldungen, die machen sehr viel so in diesen unter nicht ganz so wichtigen Dingen. Da schreibt jetzt schon die KI die Meldung und das kennzeichnen die auch. Aber ich glaube wirklich, wenn ich mir einen Text erstmal schreiben lasse und dann verändere ich den, dann muss ich nicht bloß kennzeichnen.
Man kann ja auch hier mal an euch beide fragen, also an die beiden Journalistinnen, Elena Vogel und Katrin Kröger, wie da der Stand der Dinge ist. Ich höre raus, bei der TA, bei der Radio Frei mit an Bord holen, spielt es noch nicht so die Rolle? Oder ist es schon mal Thema in Seminaren gewesen, wie genau solche Überlegungen, die ihr auch gerade geäußert habt, mit macht man jetzt mehr Transparenz oder nicht?
Also ich glaube, wir stehen am Anfang. Ich glaube, wir wollen da quasi reingehen, reinkommen, das uns auch zunutze machen. Aber wie schon angesprochen, es ist noch in den Kinderschuhen, würde ich sagen.
Ich erlebe ja so eine Content-Schwemme, dass so viel Bilder, Videos, Texte, wo du dann gar nicht mehr genau weißt, also die Social-Media-Kanäle da durchzudringen, ist schwierig. Setzt ihr euch damit auch auseinander mit der Inhalt, also mit der Content-Schwemme, dass so viel das Netz flutet, dass man gar nicht mehr durchdringt, oder habt ihr damit kein Problem? Also gerade im lokalen Bereich ist es wahrscheinlich noch einfacher, oder?
Im Lokalen haben wir damit jetzt gar nicht so viel zu tun. Also natürlich gibt es da etliche Facebook-Gruppen, wo man auf Themen stößt und wo auch mal ein Bild dabei ist, aber man muss dazu sagen, natürlich gibt es sehr, sehr tolle Bild-KIs, aber im Moment haben wir sozusagen noch das Glück, in Anführungszeichen, dass man sehr eindeutig sieht, wenn es ein KI-erstelltes Bild ist. Problematisch wird es, finde ich, wenn man es nicht mehr sieht, dass es von KI erstellt worden ist.
Und die Inhalte, also jetzt da...
Kann ich jetzt für Erfurt im Lokalen nicht sagen.
Weil ist das ja die Chance. Wir hatten ja die These aufgestellt, dass der Lokaljournalismus vielleicht sogar noch das Alleinstellungsmerkmal ist, weil man dann tatsächlich lokal recherchieren muss und nicht alles im Netz ist. Also dann die Begegnung mit den Menschen tatsächlich zum journalistischen Produkt wird und dann vielleicht das Alleinstellungsmerkmal für die Zeitung wird, dass es eben regional, lokal und angebunden ist. Ist das so eine Hoffnung, die du teilen würdest?
Das würde ich so teilen, weil ich glaube, dass da auch das Thema Vertrauen und Demokratie wieder eine sehr große Rolle spielt. Also wir sind ja jetzt im Nachrichtenbereich, wo naja, wir haben es ja nun mal jetzt schwer, irgendwie Vorwürfe von Fake News, dass ihr seid gar nicht vor Ort, ihr seht das alle gar nicht. Es gibt halt sehr viel Kritik von Bürgern, die halt natürlich teilweise auch aus verständlichen Gründen bemängeln, wenn irgendwo in Hamburg Journalisten sitzen, die über Ostdeutschland schreiben und die aber eigentlich nie hier waren. Und da ist es natürlich der Vorteil, den wir im Lokalen haben, dass wir uns hier zeigen können, dass wir da sind, ansprechbar sind, dass man weiß, wer wir sind und dass hinter dem Namen auch irgendwie eine Person zu verorten ist, die halt auch vor Ort war. Natürlich, wenn ich jetzt mal laut nachdenke, weiß ich auch gerade nicht, ich würde es für vorteilhaft halten, dass es weiter um Personen geht, die vor Ort sind, um das Vertrauen zu stärken. Ich kann mir auf der anderen Seite aber auch vorstellen, dass es Personenkreise gibt, die gewisse Technik für vertrauenswürdiger halten, weil man Personen immer noch irgendwie so eine Färbung unterstellen kann, der Technik aber nicht. Aber ich würde trotzdem...
Was natürlich Quatsch ist, ne? Weil die auch gefüttert wird, aber so, dann ist möglicherweise die Vertrauen in die vermeintlich neutrale und objektive Technik...
Wäre denkbar.
Ja, ist natürlich...
Ist auch so. Ja. Also Menschen trauen eher Maschinen. Aha. Und wenn wir, es gibt ja nicht wenige, die mit dem Navi, das ist jetzt ein bisschen besser geworden mit Google Maps und so, aber die mit dem Navi irgendwann mal an einem Fluss stehen und sich wundern, weil sie einfach geglaubt haben, dass man genauso fahren kann. Also man muss schon sagen, es braucht immer noch eine Grundskepsis sowieso beim Thema Journalismus. Man muss immer aufpassen, dass man nochmal hinterfragt. Und das ist ja das, ich bin unglaublich happy, dass es Journalisten gibt, die mir Dinge einsortieren, die mir erklären. Das muss ja nicht die Meinung sein von Frau Vogel oder Frau Gröhe, die muss ich ja nicht haben. Aber ich habe jemanden, der mir schon mal was gesagt hat. Und ich kann nur sagen, wir als Landesmedienanstalten geben ja auch die Lizenzen für lokales Fernsehen, auch Bürgerradios und lokale Radiosender. Aber am Ende haben wir gerade in einem großen Kongress in Berlin wieder gehört von einem Sender, der ist aus Duisburg, Studio 47. Wir können Werbung machen, aber die sind sehr, sehr weit bei dem Thema KI. Und der Kollege, der Geschäftsführer, bringt immer die neuesten Entwicklungen. Und dort ist es mittlerweile so, dass sie seit ungefähr zweieinhalb Jahren sehr, sehr intensiv KI nutzen. Mittlerweile sogar, aber gekennzeichnet natürlich, die unwichtigen Meldungen wie Wetter, Verkehr in Duisburg über einen Avatar machen, den man auch nahezu nicht mehr erkennt, aber es steht unten drunter Avatar und KI.
Also ein Video-Avatar.
Aber, genau, natürlich. Und ich habe das auch gerade letztens gemacht mit einer App und war völlig baff, dass ein drei Sätze zu reden in eine Kamera dazu führt, dass ich dann plötzlich einen riesigen, ich kann fünf, sechs verschiedene Sachen, genau wie ich da gestanden habe, in meinen Mund, ich kann es gar nicht mehr sehen, dass es nicht so stimmt. Und die müssen und machen das natürlich auch kennzeichnen. Und die sind sehr, sehr weit und sagen, und der Chef sagt, wir machen sehr viele Dinge, die viel Zeit kosten, wie zum Beispiel so eine NIF zu machen, also so eine Nachricht im Film, so 30 Sekunden, wo man so 4 Stunden braucht, 3 bis 4 Stunden schneiden, texten und so weiter. Die macht diese KI in ungefähr 10 Minuten. Und er sagt, wir haben damit viel mehr Zeit, andere wichtige Sachen zu machen. Und am Ende muss man es ihm glauben, nur nicht, dass er nicht die Leute entlässt. Ich bin aber sicher, dass was wir brauchen, sind Menschen, die zu Menschen sprechen.
Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen zu sammeln, weil es schließen sich so mehrere Fragen an, weil Zeit, ich bleibe bei dem Thema Zeit, weil ich es ganz interessant finde, weil so eine neue Errungenschaft wie jetzt Künstliche Intelligenz, vor allem ChatGPT, braucht ja Gründe, warum sich das so durchsetzen, offenkundig, das ist eine Frage. Ist es vielleicht sogar der Faktor Zeit, sowohl von der Produktionszeit, was wir gerade rausführen, geht schnell in 10 Minuten, und bei Ihnen, Herr Fasko, wenn das natürlich raus, weil es natürlich bei den anderen ist, Sie nutzen das aber auch gerne, weil Sie sich damit Zeit sparen, mit dem Transkribieren, das ist ja auch so ein Argument.
Absolut, ne? Ich habe ja morgen schon, ich lese viele Zeitungen morgens, natürlich auch von Funk, aber auch andere. Und ich finde immer sehr, sehr viele spannende, übrigens auch Themen zum KI-Thema, ich finde immer sehr viele spannende Artikel. Und wenn ich die weitergeben will zum Beispiel oder auch mich mir dann mal in ein paar Wochen nochmal nachlesen will, weiß ich doch, dass ich dann so eine ganze Seite in der aller Regel nicht lese. Und ich mache ganz, ganz oft so, dass ich dann diesen Text einfach reinschmeiße. Übrigens kann auch ein Foto machen und das geht auch. Und lass mir das kurz zusammenfassen. Und schicke das an einen Kollegen und sage, spannender Artikel. Und dann weiß ich, hoffe ich, dass sie wenigstens dann die 20 Zeilen lesen. Und wenn es sich interessiert, dann natürlich den Artikel. Und das mache ich seit geraumer Zeit und ich bin sehr begeistert und habe es auch schon sehr, sehr oft überprüft, ob die Zusammenfassung stimmt, und muss sagen, Chapeau, dass diese KI ist super gut. Ich benutze mehrere parallel, probiere es immer wieder mal
aus. Pasco, vielleicht sollten wir Journalisten dann dazu übergehen, einfach nur noch eine Zusammenfassung zu schreiben.
Ja, das wird auch kommen. Glauben Sie mir das? Ich habe es gerade gelesen, dass Spiegel macht es, aber dass es jetzt genauso ist, dass wenn man auf eine Seite, es ist ja oft so, wenn man auf eine Seite geht, ist ja mittlerweile schon die Möglichkeit bei der FAZ auch, dass man Zusammenfassung
kriegt. Da haben Sie recht, die steht meistens oben drüber. Und dann auch ein tolles Phänomen, regt es dann dazu an, dass man doch den gesamten Artikel lieber lesen möchte.
Genau.
Was ja auch irgendwie... paradox ist.
Vielleicht kann man das ja hinkriegen. Man kann es ja auch so formulieren lassen, dass man Spaß kriegt, weiterzulesen.
Carsten, ich höre auch zu, weil wir natürlich auch interessiert sind, weil ich gerade überlege, ob das Argument ist, vielleicht kommen wir so ein bisschen vom Pfad ab, aber es geht ja wirklich um die Zukunft des Journalismus unter Einbeziehung von KI, ob man jetzt eher in die Kürze bei der Zeit geht, eben Zusammenfassung, oder eben, wie wir von Radio Frei, eine Tendenz eher die Länge, weil wir zum Beispiel so
Gespräche wie jetzt. Ich bin vor Jahren angefeindet worden, aber misshörig sagen, warum ich dieses Montagsgespräch keine Musik dazwischen spiele. Es war klar, nach 10 Minuten muss man Musik machen. Man kann den Leuten nicht zumuten, 10 Minuten zu reden. Da muss Musik kommen. Das ist ja schließlich Radio. Und ich habe festgestellt, dass ich, wenn ich eine Stunde mit Leuten rede, es ein ganz anderer Gesprächsfaden ist. Und es ist einfach eine Stunde, kann man den Leuten zumuten. Und da gab es ich höre das gerne, weil ich da im Stück das hören kann. Und viele andere, oh Mensch, mach doch mal Musik dazwischen. Warum machst du denn das so? Diese Diskussion gäbe es heute nicht, weil ganz klar ist, das ist wie ein Podcast. Ich war immer so, was ist das Podcast? Da labern die einfach nur. Das Hörverhalten hat sich geändert und vielleicht auch das Leseverhalten, dass ich sage, okay, ich interessiere mich für irgendwas und dann will ich aber doch die intensive Recherche von Elena Vogel, weil ich weiß, der vertraue ich, das lese genau. Ich dann. Klingt doch irgendwie hoffnungsvoll, Elena, oder?
Klingt hoffnungsvoll, aber ich bin nicht gerne diejenige, die einen Dämpfer gibt.
Doch,
nee, unbedingt. Tatsächlich nicht. Ich mag das nicht so gerne. Was wir merken, wir werten ja auch unsere Artikel aus und schauen, wie die gelesen werden. Und was wir merken ist, durchgehend jetzt, dass das Leseverhalten abnimmt. Also je länger ein Text ist, desto weniger gut wird der gelesen. Heißt für uns, wir gehen schon dazu hin, was mir wehtut und dir wahrscheinlich auch, Kathleen, kürzere Texte zu schreiben und das an den Nutzer anzupassen.
Weil ihr ein wirtschaftliches Medium seid, ihr könnt nicht sagen, wie öffentlich-rechtlich, wir machen das jetzt mal einfach, weil wir einen Bildungsauftrag haben, eure Zeitung muss sich verkaufen.
Wir müssen uns verkaufen und wenn dann diese, weiß ich nicht, 2 Seiten langen Texte niemand liest, wo man so eine große Recherche mit Herzblut irgendwie reingesteckt hat, für was soll ich es dann machen?
Das endet dann in Wall-E, wie hieß der Film Wall-E, wo die dann sich nicht mehr konzentrieren können, alle einschlafen und nur noch ganz kurze, endet es am Ende da vielleicht.
Aber interessant ist, interessant ist, eigentlich müsste man übrigens an der Stelle sagen, wir spielen jetzt erstmal Musik, machen wir natürlich nicht, aber das hatte ja sie jetzt für mich angeboten, diesen Satz mal zu bringen, bleibt bitte dran, denn wir machen hier direkt weiter. Aber das ist halt eben genau die Frage, in welche Richtung es geht. Bleiben wir mal konkret bei Medien, bei den verschiedenen Zeitungen, also weil ich finde, wir hatten kürzlich August Modersohn von der Zeit interviewt, der sehr viele Reportagen schreibt. Und die Zeit setzt ja genau auf das, was ihr offenkundig schätzt, nämlich Reportagen. Und da funktioniert es ja. Also deswegen finde ich, gibt es da nicht so eine klare Antwort.
Das ist vielleicht auch mediumabhängig. Also die Zeit ist ja quasi bekannt für die tiefgehenden Recherchen, für die langen Stücke, für Reportagen. Und wir als Tageszeitungsmedium sind eigentlich für schnelle Nachrichten.
Das würde ich auch so unterschreiben. Also das ist schon das aktuelle Nachrichtengeschehen hauptsächlich ist. Natürlich gibt es auch längere Interviews und längere Reportagen. Ich tröste mich halt auch, wir werten ja auch die Zahlen aus, ich tröste mich gern damit, dass man, wenn man vielleicht eine knappe Medienzeit nur hat auf einen Artikel, dass man bei einem Interview aber nicht weiß, ob es vielleicht die letzte Frage war, wo jemand hingescrollt hat. Also wir wissen ja gar nicht, an welcher Stelle sind die Leute abgesprungen und haben die vielleicht eine spätere Frage noch gelesen.
Ich habe ja mal so eine Untersuchung von der Funke-Gruppe, wann springen die ab und wer liest noch mit der in welcher Zeile verlieren wir die Leser? Aber ich will eine These wagen, nicht bloß die vorhin von vorhin, dass wir alle demnächst Assistenten haben werden. Und weil Frau Rüger gerade, Frau Vogel gesagt hat, wer liest denn das noch? Und das, wie mache ich das?
Herr Fasko, so habe ich das
okay, aber,
gesagt.
Aber
meine Stimme Ende, war wirklich freundlich.
Aber am Ende will ich eine zweite These wagen. Und zwar, es werden am Ende diese Inhalte, die von Menschen, vielleicht unterstützt mit KI gemacht werden, werden uns in ganz vielen Darreichungsformen begegnen. Also in allen festflüssig, gasförmig. Und ich will ein kleines Beispiel sagen, ein kleines Geheimnis. Ich habe mal vor kurzem gelesen, dass ChatGPT eine neue Version machte, die dann sehr, sehr anders sein soll, sehr kreativ, sehr toll. Und ich wohne auf dem Ringelberg und dann habe ich gesagt, schreib mir mal einfach mal so 30 Seiten von einem Roman oder von einer Geschichte, Angst auf dem Ringelberg. Mehr habe ich gar nicht gesagt. Angst auf dem Ringelberg. Und dann habe ich die KI, und die habe ich immer wieder gesagt, schreib weiter. Und die hat dann, will es gar nicht so sehr überhöhen, aber es war echt eine spannende Geschichte. Es ging um einen Einbruch bei uns im Haus und wie auch immer. Und am Ende habe ich dann gedacht, jetzt, es war echt spannend.
Haben Sie den Einbrecher gestellt?
Ich habe es nicht veröffentlicht. Ja, genau. Es ging darum, am Schluss mit Polizei, mit allem. Und am Ende habe ich dann gedacht, neue KI habe ich gerade auch gelesen gehabt, ausprobiert. Man kann jeden Text, den habe ich dann genommen, aus jedem Text einen Podcast machen. und habe dann diesen Text genommen, habe ihn in eine App reingeworfen und habe danach einen Podcast gehört von einem Mann und einer Frau, die sich über die Gefahren von Einbrüchen auf dem Ringelberg unterhalten haben.
Und das von ist schon KI sehr erstellt. Spooky.
Bitte?
Von KI erstellt.
Natürlich, natürlich. Und das ist schon sehr spooky, dass man also am Ende, manche Leute hören lieber Dinge, hören vielleicht lieber die Sachen, die Frau Gröger schreiben, vielleicht über so ein Format oder hören sie selbst. Manche lesen es lieber, manche wollen es vielleicht visualisiert haben, kann man auch machen, mit verschiedenen Untergruppierungen. Ich will nur sagen, am Ende These, wird die aus dem wichtigen Inhalt, den Sie als Journalistinnen und Journalisten erstellen, wird irgendeine Art und Weise uns am Schluss erreichen. Am Schluss muss eben der Köder dem Fisch schmecken und wir werden am Schluss, glaube ich, weiterhin vieles, hoffentlich auch gute Sachen, dann auch konsumieren und uns daraus auch für Demokratie entsprechend auch informieren.
Hm. Wollen wir mal kurz über die Darreichungsformen reden. Da haben wir, Elena, auch beim letzten Mal, du hast gesagt, wir müssen uns verändern, also müssen sich auch die Darreichungsformen, aber wo endet das dann bei Wall-E, wenn ich nur noch sage, es wird immer kürzer, also da frage mich, da wird dann wieder negativ, denke, wo soll es denn enden? Nur in Schlagzeilen? Also wird dann am Ende eine Bildzeitung?
Ja, wir sehen ja, dass die Bildzeitung sehr erfolgreich ist.
Aber nicht mehr so erfolgreich wie früher.
Das stimmt. Ich weiß es nicht.
Also kann sie nicht ist beantworten.
Genau. Die Bildzeitung ist sehr erfolgreich und also ich weiß für mich, dass ich keine Lust habe, nur irgendwie, weiß ich nicht, 10 Sätze zu schreiben. Ich möchte, also das ist auch der Grund, weshalb ich den Beruf gewählt habe, weil ich einfach eine Einordnung vornehmen möchte. Ich möchte erklären können, ich möchte das ja selber verstehen können. Also was mir so viel Spaß macht, ist, dass wenn ich schreibe und das dann mir alles herleiten muss, dass ich das dann selber viel besser verstehe. So, und das möchte ich auch weiterhin machen. Also ich weiß für mich als Journalistin, ich will das nicht.
Also, dann gibt es ja vielleicht andere, die das auch wollen. Das heißt, Kathleen, der Journalismus hat Zukunft in deinen Augen oder denkst du auch, na, ich mache dann noch eine Weile und dann mache ich was anderes?
Nee, also ich würde das auch unterstreichen, was Elena schon gesagt hat. Also es hat Zukunft, aber er wird sich verändern. Und ich bin auch dagegen. Also ich höre viele Leute, die sagen, ja, in 10 Jahren, es wird keine geschriebenen Texte mehr geben. Wir werden alles in 30 Sekunden lang Videos von irgendwelchen Avataren erzählt bekommen. Das mag vielleicht irgendwann auch so kommen. Da denke ich auch immer daran, wie man Anfang des 20. Jahrhunderts das Radio verteufelt hat, weil es die Menschen verdummen würde, weil immer wenn ein neues Medium rauskommt, ist es immer das, was unsere Gesellschaft zerstört. Und ich glaube aber, dass man dazu neigt, die jüngeren Generationen, die ja den Medienkonsum sehr, sehr bestreiten, einfach chronisch unterschätzt. Also ich glaube, es heißt immer, ja.
In der Kompetenz, oder?
Auf jeden Fall in der Kompetenz, weil halt jüngere Menschen heutzutage gern auf TikTok sind und die Instagram mögen und bildlastiger wollen und kürzere, knappe Informationen haben wollen. Und da wird gern ein Punkt gesetzt. Aha. Es gibt aber auch wahnsinnig viele junge Menschen, die dann gerne noch nachlesen wollen, die das genauer wissen wollen. Und ich glaube, dass man den zweiten Satz immer noch mitdenken muss. Und das passiert nicht. Das heißt immer, junge Menschen wollen es kurz und möglichst wenig. Aber das ist, glaube ich, der Fehler, davon aus.
Aber das ist ja ganz interessant, um deinen Gedanken mal für mich zumindest weiterzuspinnen. Ich finde aber deswegen genau notwendig, dass beide Welten existieren, also die längere Version, sagen wir mal, und die kurze Version, weil die Gefahr ist natürlich da, wenn irgendwann die klassische Version, der einige von uns anhängen, ich auch, ja, so Reportagen und lange, wenn das weg ist als Referenzhorizont, haben ja dann junge Leute gar nichts mehr zu vergleichen und denken, es sei selbstverständlich, nur in Schlagzeilen zu denken und zu reden.
Genau, also das ist auch das, was wir schon gesagt hatten, also die Einordnung ist halt immer noch das. Ich kann super, super toll und schnell 5 Fakten zu einem Thema zusammensuchen, aber wie die Fakten zueinander stehen und wer die vielleicht auch rausgebracht hat, diese Einordnung muss immer irgendwo noch von außen passieren.
Und die emotionale Bindung, also ich finde ja, also wenn ich mir, weil ich habe, fehlt mir noch die emotionale Bindung zu einem KI-Bot, aber dass ich weiß, Vertrauen, das ist, Kathleen hat das geschrieben, da lese ich ganz anders, weil ich weiß, das ist ja eine von hier, so, ne, und ich, so, diese Vertrauen, diese Bindung wird wahrscheinlich auch nicht weggehen, oder?
Das kommt auch drauf an, da sind wir aber auch so ein bisschen bei der Urheberfrage, weil es gibt ja auch die Diskussion bei Bildern von KI, dass dann derjenige der Urheber wäre, der das Prompt dazu geschrieben hat, was auf dem Bild wäre, weil ja diese Bildrechte ganz schwierig sind. Also würde man diesem Avatar, den man da jetzt mal fiktiv erstellt, irgendwie noch unterfüttern mit, dieser Avatar wurde gefüttert von. Ach. Und dann hätte man da wieder ein Gesicht dazu. Dann könnte ich mir über Eck und über ganz viele Brücken vorstellen, dass man auch dem Avatar irgendwie vertraut, weil da ein Firmenname oder doch ein echter Name dahinter noch steht. Aber ich glaube, den braucht es schon.
Herr Fasko nickt, weil am da Ende, haben Sie ja richtig viel genau, zu tun mit den ganzen Regelungen.
Ja, ich bin ja auch in einer anderen Funktion Beauftragter für Medienkompetenz der Landesmedienanstalten. Und das Thema ist auch hier in Thüringen ganz, ganz wichtig. Auch neues Fach sogar in der Schule jetzt, Medienbildung, Informatik in Thüringen. Das ist, glaube ich, die neben Regulierung, und das muss man sehen, kann teilweise auch ein bisschen schiefgehen, weil man gar nicht genau weiß, wie man es überprüfen soll. Das ist die große Baustelle der nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, Menschen zu erklären, was da läuft, auch jungen Leuten, wie TikTok funktioniert, älteren Leuten, vielleicht wie Facebook funktioniert, zu erklären und Medienbildung am Ende, digitale Kompetenzen, KI-Kompetenzen zu vermitteln. Das machen die Landesmedienanstalten intensiv. Da versuchen wir auch wirklich deutlich zu machen, dass das auch eine Hohlschuld für uns erwartet. Erwachsener ist, sich da stärker zu informieren und am Ende nicht irgendwann so ein blödes, ich sag mal, manipuliertes Datenvieh, Mastvieh zu sein, das dann das macht, was vielleicht gerade auch in Amerika manche, dass man das auch vielleicht so wählt, dass dann das macht, was irgendwelche Konzerne im Hintergrund mit irgendwelchen Schräubchen von uns wollen. Also das ist die große Aufgabe auch für eine Demokratie. Dafür braucht es Journalismus, dafür braucht es eigene, ganz bewusstes Wissen, wie eine Gesellschaft funktioniert. Und ich glaube, da müssen wir und werden wir noch viel mehr Ressourcen auch hineingeben müssen.
Es geht jetzt alles ein bisschen aneinander über, aber ich schmeiße jetzt einfach mal so ein paar Dinge rein, so ein bisschen Futter noch geben. Und zwar, weil Sie gerade gesagt haben, so bestimmte Konzerne, denen dann Twitter oder X gehört, Elon Musk, haben ja auch Einfluss auf die Meinungsbildung extrem, vielleicht später. Extrem. Und kürzlich hat erst bei Markus Lanz, war es Philipp Thürmer, der User-Vorsitzende, sich geäußert in Bezug darauf, ich zitiere es mal, wir müssen TikTok, nicht nur TikTok insgesamt, sondern Social Media wirklich wirksam regulieren. Das ist total wichtig, um unsere demokratische Debatte zu schützen. Und wenn sie nicht regulieren lassen, dann muss man sie auch verbieten. Das hat ziemlich für Diskussionsstoff gesorgt.
Das sagt sich so schnell. Ja, das ist Wahnsinn. Ich sehe es richtig. Wir machen ja ganz, ganz viel Aufsicht, auch mit TikTok und mit X. Und X hat sich furchtbar entwickelt, ganz, ganz schlimm. Aber natürlich auch die anderen großen Anbieter. Und man muss nur eins wissen, in Amerika gibt es eine Riesendebatte zu TikTok, ob man das wirklich verbieten muss oder ob man sie sogar enteignen muss. Und es ist schon eine Frage. Und ich habe die Sendung gesehen, in dieser hat sie auch dargestellt und zu Recht dargestellt, wir geben über TikTok ganz viel Verhalten Daten an mehr oder weniger China. Und ob wir das am Ende, wir geben auch viele über WhatsApp an Amerika. Also ob wir da am Ende das alles so akzeptieren wollen und in 10, 20 Jahren nicht sagen, oh, zum Glück hat man das dann verändert. Das ist noch eine Debatte, die gerade geführt wird. Aber das ist ein so großes Thema. Und so, man kann eben in der Weltregierung, haben wir nicht, man kann nicht so leicht regulieren. Und man wird im Zweifel, hat er ja auch gesagt, dann eher verbieten und für Europa zumindest. Aber ich glaube, ich bin immer weniger für verbieten und mehr für erklären und Bewusstsein schaffen. Und Realitäten muss man auch teilweise akzeptieren, auch die Debatte mit Handys in Schulen und so weiter. Weil am Ende Menschen und gerade jungen Menschen, Eltern als Vorbild, erklären, was dort läuft. Und dann kann man eher hoffen, dass sie auch für ihren künftigen Lebensweg was mitnehmen, als dass man ihnen was verbietet und hofft, dass am Ende dieses Verbot nicht unterlaufen wird. Aber es ist eine große Debatte, die gerade läuft.
Müssen wir alles prompten lernen, also wie wir gelernt haben, Suchmaschinen zu benutzen? So, dass klar, ich muss mal, also das Prompten lernen zum Alltags-Skills gehört?
Ich sag nein. Entschuldigen Sie bitte, weil ich das ja ganz viel mache. Ich habe es früher gemacht.
Nein.
Du bist, wenn ich dann so dazu habe, der KI gesagt, du bist Experte in Medienbildung, du hast das und das und fasse das und das zusammen, nach dem und dem Vorbild, so macht man das ja zum Beispiel. Und ich mache mittlerweile so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, keine Ahnung, drei DIN A4 großen Artikel reinschmeiße, schreibe ich mittlerweile rein, zusammenfassen, Doppelpunkt und den Text. Und dann kommt danach das. Ich könnte höchstens natürlich sagen, zusammenfassen unter dem Gesichtspunkt von. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Wort zusammenfassen.
Die Alltagssprache reicht absolut. Schon. An der Anfangszeit musste es alles Englisch sein.
Alles mittlerweile sehr, sehr angenehm geworden. Ja.
Merk schon, wir schweigen hier erstmal und müssen das mal setzen lassen. Mir gehen ganz viele Gedanken durch den Kopf. Also unter anderem zum Beispiel, was Sie jetzt gerade sagen, also das haben Sie ja im letzten Gespräch auch schon gesagt, Herr Fasko, also Sie sind jetzt kein, obwohl Sie ja Regulierer sind, aber Sie möchten möglichst wenig regulieren und das liegt in der Verantwortung eben der Leute, die konsumieren. Und da habe ich jetzt eben gerade nur so nachgedacht, das würde ich auch spontan unterschreiben, aber wir, Carsten und ich, haben viele Gespräche geführt und dann auch mit Sebastian Haack, freier Journalist, der meinte, super, dass jetzt auch Medienbildung an der Schule ist, aber es ist viel zu spät. Er meinte damit auch, was die Schulklassen angeht, es müsste noch früher sein. Und erst wenn wir da unsere Hausaufgaben richtig machen, dann kann man auch sagen, wir sind alle ganz entspannt, die sind ja alle so gut geschult, die kriegen das schon mit, was zum Beispiel Fake News sind oder was KI ist und was nicht und so weiter.
Die große Baustelle finde ich persönlich, also in Schule läuft viel. Wir haben seit 2000 das Fach, also den Kurs Medienkunde, der ist fächerübergreifend. Ich sag mal, nicht nicht, dass da, man darf es auch nicht überhöhen, es ist auch nicht, Sport ist genauso wichtig, Mathe, Bio, keine Ahnung, aber man muss schon sehen, wir haben jetzt dieses neue richtige Fach neben dem Kurs dazu noch, das ist also bundesweit einmalig, aber was jetzt wirklich die große, große Baustelle, glaube ich persönlich, ist, und das ist noch nicht erfunden, was man da machen kann, wie kann man Menschen, die eben dann aus der Schule rausgehen, die erwachsen sind, die über den Elternabend vielleicht noch manchmal, die Eltern sind, Großeltern sind, die älter sind, wie kann man sie mit diesen neuen Entwicklungen verheiraten, dass sie einfach verstehen, was da läuft. Und sie können niemanden zwingen, schlauer zu werden. Und Erwachsenenbildung ist unglaublich schwierig. Und da sind wir gerade in Thüringen übrigens auch mit dem Landesfamilienrat. Da sind wir gerade dabei, deutschlandweit einmalig erstens wirklich in die Fläche hinein Familienbildung, Medienbildung zu betreiben, aber auch viel für Senioren zu machen. Und ich glaube, da ist aber insgesamt für Gesellschaft noch viel, viel zu tun.
Also ich will nicht die Illusion nehmen, also jetzt spreche ich mal als Altenpfleger, das ist mein eigentlicher Job, um es mal zu sagen, verheiraten, ich rede schon von Leuten ab 60 aufwärts, was KI angeht, glaube ich, wird das nicht mehr möglich sein. Also die Generation muss jetzt quasi alt werden, die jetzt mit KI, das...
Widerspreche, weil ich kriege ja mit, wie Leute, die über 80 sind, mit WhatsApp umgehen mittlerweile und wie sie sich freuen, dass sie mir die Bilder von den Enkeln sehen und dass sie Sprachnachrichten und so. Also ich glaube, wenn das eine sehr leichte, einfache Technik ist, werden viele Leute dann dahin gehen, aber die Frage ist natürlich, man muss immer dann wissen, wenn mir dann irgend so ein Avatar oder ein Gerät irgendwas erzählt, glaube ich dem und will ich dem glauben? Das ist eine andere Frage.
Wenn es eingebettet ist und gar nicht mehr klar ist. Ja. Wollen wir in der Abschlussrunde nochmal zu Fake News kommen und zur Demokratiegefährdung? Elena, wir haben das beim letzten Mal schon gesprochen, dass die Frage ist, erkenne ich, was ist überhaupt die Wahrheit, die verdammte Wahrheit und so. Ne? Wer sag's mal, es kursiert so viel interessengeleitete Fake News im Netz. Ist eine große Herausforderung für den Journalismus, oder?
Für den Konsumenten, glaube ich, ist es eine Herausforderung. Also wir wissen, also meistens wissen wir ja, wo wir uns informieren sollen, welche Quellen wir vertrauen können, welche Quellen wir als unglaubwürdig einstufen. Wir lernen das und das ist ja unser Beruf, aber für den Nutzer quasi wird das schwierig, auseinander zu klamüstern. Was kann ich denn jetzt, wem kann ich denn vertrauen und wem kann ich denn nicht vertrauen? Ich wollte noch einen anderen Punkt machen vorhin. Was wir merken jetzt auch bei X und Facebook, ist einfach sehr viel Hass. Also ich muss es wirklich so sagen. Wir merken sehr, sehr viel Hass im Netz und da würde ich mir irgendwie auch wünschen, dass man da eine andere Medienkompetenz vermittelt bekommt. Also wir reden jetzt immer noch von Medienkompetenz im Sinne von, wie lerne ich denn, was wir jetzt gerade auch besprochen haben, wie lerne ich denn vertrauenswürdige Quellen zu benutzen? Aber wir müssen auch mal darüber sprechen, wie lerne ich denn richtig zu kommentieren? Ja. Kann man irgendwelche, also wir sehen
Debattenkultur oder so, Streitkultur?
Debatten und Streitkultur, das ist, das nimmt Auswüchse an, die sind nicht mehr schön.
Genau, das ist wahr.
Genau, und
übrigens, da müssen auch die großen Plattformen mehr machen. Da gibt es jetzt gerade auch europaweit, da wird auch weltweit betrachtet, mit diesem Digital Services Act, also diesem DSA, den gibt es jetzt auch schon als digitale Dienstegesetz in Deutschland runtergebrochen, gibt es Pflichten, die müssen Dinge machen, müssen ändern, das läuft gerade. Aber ich hoffe, dass wir neben den Dingen, die wir machen als Medienanstalt, dass wir dort hoffentlich in eine bessere Zukunft gehen.
Die Eskalation, der Hass und diese Grenzen, die da fallen, spürst du das auch, Kathleen? Du bist im lokalen Bereich, hast hier mit Menschen zu tun, ist der Ton rauer geworden?
Ich würde gar nicht sagen, dass er rauer geworden ist, aber was ich immer wieder merke ist, also ich bin auch dabei, beim lokalen Facebook-Account mir die Kommentare anzuschauen und einerseits ist es sehr ernüchternd, sich das anzugucken, andererseits auf irgendeine Art und Weise hilft es mir, weil was ich immer wieder feststelle und wenn ich mit Kollegen spreche, auch von anderen Medien, ist es so, dass wir als Journalisten ja schon auch in einer gewissen Blase feststecken mit Menschen, die gleich denken und Menschen, die ähnlich eine Meinung anbieten möchten und einen ähnlichen Horizont haben, meistens irgendwas studiert oder irgendwie in dem Bereich. Und was man dann oft vergisst in der Berichterstattung, sind nämlich die Leute, die wir abholen müssen. Und das sind die auf Facebook. Und das, man merkt halt an der Anzahl der Kommentare, dass das so ziemlich das Schnittbild ist, was ich auf den Anger auch treffen könnte. Also ich habe halt auf den Anger nicht nur Leute, die irgendwie jetzt 3 Jahre lang an der Universität irgendwie sich mit Medienbildung auseinandergesetzt haben oder irgendwas Kulturwissenschaftliches studiert haben und vielleicht eher dem linken Bereich angehören. Ich habe halt wirklich alle und ich habe halt auch Leute, wo großer Unmut drin steckt und die nicht immer höflich sind.
Meine Frage wäre jetzt, würdest du denn deine, wenn du das liest, würdest du nur deine Berichterstattung anpassen? Weil ich frage mich das auch ganz oft, würde ich denn jetzt meine Berichterstattung anpassen, nur weil ich irgendwie sehe, ach Gott, da diskutieren welche und sind nicht meiner Meinung, nicht meine Auffassung.
Ich habe mich das auch schon gefragt für mich selber und muss sagen, nein, weil wenn ich es anpassen würde, dann läuft es irgendwie falsch.
Das ist bei mir genauso.
Ja.
Nur ganz kurz, weil wir haben auch Volontäre, die wir an die Bürgermedien teilweise und Lokalsender vermitteln und ermöglichen. Und wir hatten letztens eine größere Runde und haben das auch dann mal zu einer großen Runde gemacht. Diese Angriffe vor Ort sind Wahnsinn. Mir hat eine Kollegin, die in Eisenach war, jetzt ist sie weg, hat mir gesagt, sie wurde massiv bedroht. Also sie erlebt als junge Journalistin und andere auch diese Dinge. Da müssen wir echten. Aber ich wollte noch eins sagen zum Thema Vertrauen und Veränderung. Ich habe gerade am Wochenende mit einem Verwandten gesprochen, sie sitzt ja hier Rose und Hucke und er hört einen Podcast, nicht Lanz und Brecht, sondern einen mit zwei anderen Namen, die ich jetzt nicht nennen will. Und er war völlig begeistert. Und ich habe ihm gesagt, du, ich kenne diese, ich habe die ein paar Mal gehört. Und da, wo ich mich auskenne, habe ich gemerkt, das ist gefühlt für mich reine Verschwörungsmythen und reine Lüge. Und es ist oft Fake News. Und die versuchen das nur so ein bisschen anders darzustellen. Und dann hat er war hoch empört. Und sagt, das ist für ihn also quasi das Tollste überhaupt. Und ich muss sagen, das zu verstehen, wo ich am Schluss Rose und Hucke und andere oder wenn sie mit Herrn Lochthofen diskutieren, das sind ja Hochfeste für Journalismus, wenn man sich austauscht. Und zu verstehen, wo Journalismus ist oder wo nur so Pseudo-Journalismus ist, ist schwer, aber das müssen wir lernen.
Im Familienkreis dann gerade zu diskutieren, wenn es emotional wird, halte ich für schwierig. Was hat die denn da wieder geschrieben? Nee, und das ist doch das und war. Da fängt dann wieder Diskussion an und wir sind jetzt am Ende, oder?
Wir sind jetzt am Ende, aber ich nehme, also das wäre dann auch schon meine Schlussfrage, was wir so mitnehmen. Also ich nehme mit, was ihr jetzt auch gerade beschrieben habt, ist ja immer diese Frage, die Kernfrage. Müssen wir mit denen reden oder lassen wir es bleiben? Ne? Also wir müssen mit denen reden, gibt es ja in allen möglichen Bereichen, auch bei Wahlen. Ja. Denen könnte auch meinetwegen bestimmte Wähler von bestimmten Parteien und Wählerinnen. Aber es kann auch was ganz anderes sein. Oder eben, was eben ja ganz gut beschrieben wurde, man sagt, wir können uns nicht zu weit drauf zu bewegen, weil irgendwann machen wir uns mit denen zu sehr gemein. Du hast natürlich recht, wer ist denen? Aber trotzdem die Frage, ich fange mal bei mir an. Also was habt ihr so mitgenommen? Ich bin so ein bisschen... Du hast ja gesagt, hoffnungsvoll. Ich bin jetzt trotzdem ein bisschen traurig, weil ich mich manchmal frage, ich bin auch schon lange im Geschäft als Journalist, ich fühle mich ein bisschen überflüssig. Ich mache mich jetzt mal ganz nackig, ich fühle mich etwas überflüssig.
Geht mir gar nicht. Wir haben ja die Rollen davon mal getauscht. Also Elena, du fühlst dich nie überflüssig, im Gegenteil, oder?
Ich fühle mich nie überflüssig, das ist ja das Schöne.
Ich habe das Gefühl, dass dir die Arbeit Spaß macht. So. Das ist irgendwie so eine, ich weiß nicht, so eine fröhliche. Woher ziehst du das denn? Eigentlich müssten ja die Fakten sprechen ja dagegen. Sagen, oh hier, Radio stirbt, Fernsehen. Und du sagst doch, ich will Journalismus machen. Wo ist denn dein Antrieb, dein Treibstoff?
Also erstens arbeite ich in einem hochspannenden Bereich. Ich arbeite in der Politik und das allein finde ich schon sehr, sehr spannend. Ich lerne viel. Das ist auch so ein eigener Antrieb, den ich habe. Und es kommen immer mal wieder Leute auf einen zu und sagen, ich habe den Artikel gelesen und den finde ich schön. Ja. Und das ist so ein schönes Gefühl. Ich fand den gut. Ich finde das gut und wichtig, was du machst. Und das ist so ein Antrieb, den ich habe, der irgendwie ein Herz aufgehen lässt.
Und du kannst Weissagungen treffen. Wird es eine Koalition geben? Die Dreierkoalition, diese Bomben, wie heißt die
Bäre?
Die Brombeerbeere.
Ich denke schon.
Du denkst schon? Kathleen
hat schon genickt und um das nochmal vorwegzuschicken, was ich bei dir total sympathisch finde, ich finde, du bist so eine Journalistin, wie ich es mir als Kind immer vorgestellt habe. Einfach beobachten, schreiben und Dingen auf den Grund gehen, warum zum Beispiel Schriftzüge an Häuserwänden sind. Aber was nimmst du mit?
Was nehme ich mit? Also bei dem ganzen Gesprächsthema KI nehme ich eigentlich mehr eine Bekräftigung unseres Berufsstandes mit, eigentlich genau deshalb dran zu bleiben, um den Leuten zu zeigen, was die KI nicht kann und wofür es eben Menschen braucht eigentlich. Das ist so ein bisschen der Anreiz, einfach noch den einen Schritt mehr zu gehen, den nur Menschen gehen können eigentlich.
Sie haben jetzt KI und die Frage war auch gewesen, müssen wir reden? Das war auch eine Frage, die Sie gestellt hatten. Bei der KI glaube ich persönlich, da sollte jeder, wie er es will und wie er oder sie Interesse hat, sich damit beschäftigen. Ich glaube persönlich gibt es viele Menschen heute, die sich mit dem Netz nicht so auskennen und heute sich ärgern, dass sie nicht frühzeitig sich reingebegeben haben oder mit diesen Smartphones. Und das sollte man aber auch nicht überhöhen. Die Welt wird sich weiter drehen. Aber es ist schon nicht ganz unwichtig und ich würde schon jedem empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Und zur Frage, müssen wir reden? Da muss ich ehrlich sagen, großes Thema. Ich denke, ja, reden immer. Wir reden ja. Position halten auf jeden Fall. Und wenn es irgendwie geht, auch ein wertschätzendes Miteinander sichern.
Das sagt Jochen Fasko und daneben sitzen Elena Vogel und Katrin Krüger, beide Thüringer Allgemeine. Jochen Fasko, Direktor Thüringer Landesmedienanstalt. Carsten, ich bedanke uns für dieses Gespräch, welches auch zeitnah dann online erscheint. Und falls ihr schon mit KI arbeitet, könnt ihr dann auch das transkribieren lassen und nochmal das Wichtigste zusammenfassen lassen. Da gibt's nochmal alle wichtigen Infos. Wir bedanken uns bei euch.
Bleibt fröhlich.
Danke.
Dankeschön. Danke.